Leben lernen.
Leben lernen? Wo und wie lernen wir leben?
Ein Podcast mit Elsbeth Kossmeier
und Benedikt Weingartner.
Liebe Elsbeth, ich grüße dich.
Grüß dich, Benedikt.
Die Schule, das Lernen. Schule steht ja viel für Soziales, also das Miteinander. Über viele Jahre verbringt man gemeinsam Zeit und eine der Kompetenzen ist die soziale Kompetenz. Die Schule ist doch der richtige und der perfekte Ort, der uns zu sozialen Menschen macht. Aber ist das so?
Ja, ich denke mir auch oft, so wie es das du jetzt gesagt hast, was für ein Angebot zum Lernen von Sozialkompetenz ist so diese Schule. Ja? Da findet man sich mit 20 Personen oder früher waren es ja 30 in einer oder zum Teil auch heute noch in den Berufsbildenden in einer Klasse. Man hat sich die Menschen nicht selbst ausgesucht, das heißt, das ist nicht dezidiert ein Freundeskreis, sondern ist so ein normaler Querschnitt halt so durch die Bevölkerung. Da könnte man das gut lernen. Lernt man auch. Aber was ich so bemerke, wir haben jetzt ganz von selber, haben wir sozusagen auch die normalen Reaktionen. Wir haben also in manchen Klassen diese Hick-Hack-Ordnung, dass sich sehr schnell herauskristallisiert, wer die Chefs sind, wer die anderen sind, die eher die verachtet werden von der Gruppe. Es geht zum Teil hin auch bis zum Mobbing. Ich rede jetzt so von dem, was man halt eh so allgemein hört, was so los ist in den Klassen. Wenn man, andere Kinder gehen nur deswegen gern in die Schule, weil wegen der Leute, die dort sind. Das gibt's auch, ja. Die gehen nicht, weil es Lernen spannend ist oder die Lehrer toll sind, sondern die gehen wegen der KlassenkollegInnen in die Schule.
Um Freunde, Freundinnen zu haben.
Um Freundinnen zu haben. Das ist auch ein unglaublicher Stress für viele Kinder, weil du kannst auch das Pech haben. Und findest keine Freundin oder keinen Freund in einer Klasse.
Ich aber oft höre, es ist ja auch schon interessant, in der Volksschule, viele kommen aus dem gemeinsamen Kindergarten. Also man hat ja da schon seine Freunde.
Ja.
Und es braucht ja diese soziale Sicherheit.
Genau, manche haben da gar niemanden.
Ja, ja, aber ich sage jetzt einmal, sehr häufig höre ich und beobachte ich dann auch, ich höre auch die Zufriedenheit der Eltern, weil ich möchte ja, dass mein Kind gerne in die Schule geht und das hängt eben auch damit zusammen, dass es schon Freundinnen und Freunde hat, vom Kindergarten in der Volksschule. Und genauso ist es dann von der Volksschule in die Mittelschule oder ins Gymnasium natürlich auch, wenn Freunde sind, dann ist alles schon so gesichert.
Ja, genau.
Und sozial überschaubar und sozial ideal. Aber die Realität, die du gerade so beschrieben hast, die zeigt sich ja dann, das sind die Gruppen, die sich gebildet haben, die dann schon Geschichte haben und dann viele, die aber nicht Teil davon sind.
Und es gibt verschiedene Töne, ja, Umgangstöne. Wir lesen ja auch immer wieder über diese wilden Geschichten in den Klassen, ja, dass es ganz schön viele, also ein rauer Ton herrscht untereinander, bis zu Übergriffigkeiten und so weiter. Ja. Darum stellt sich immer wieder die Frage, wie viel Lehrerengagement braucht man? Wie viel muss die Schule leisten, jenseits der Wissensvermittlung, zum Thema des Umgangs miteinander?
Also zur sozialen Kompetenz.
Genau, zur sozialen Kompetenz. Lässt man es einfach so, wie es halt so ist, sozusagen belässt man den Wildwuchs. Was macht man mit auffälligen Menschen? Was macht man mit tyrannischen Menschen? Die hat man ja meistens alle irgendwie in der Klasse. Was macht man mit den Mausis? Ja, da haben wir so diese Methode der Mitarbeitsnote. Also das finde ich ja sowieso verheerend, wo Wenn das so ist, dass Lehrerin nicht verweisen kann auf Prozessleistungen, die eingefordert wurden im Unterricht.
Die ganz braven, ruhigen.
Ja, sondern dass sie eben schaut, wer hat wie viel aufgezeigt und so. Ja. Und dass dann manche Menschen eine schlechte Mitarbeit haben, einfach weil sie sich nicht aufzuzeigen getraut haben oder weil das ein No-Go ist in der Klasse, dass man sich durch Aufzeigen womöglich einschleimt. Mhm. Es gibt ja so die verschiedensten Vorgaben. Also das ist für mich ein schönes Thema, wenn wir uns das heute vornehmen. Wie stärkt Schule oder wie kann Schule stärken eine echte Sozialkompetenz? Also die Kompetenz, im gesellschaftlichen Umfeld gut leben zu können, auch gut arbeiten zu können, sich selbst einbringen zu können. Es gehört für mich alles dazu. Und inwieweit ist das auch eine Aufgabe von Unterricht? Das ist ein schönes Thema, finde ich.
Ja, oder inwieweit ist es auch durch die PädagogInnen bewusst zu steuern?
Ja, natürlich.
Es zu lernen. Weil man würde ja oft dann einfach automatisch sagen, ja, Schule ist der Raum, wo soziales Lernen passiert, einfach weil halt in einer Klasse 20 bis 30 SchülerInnen sind und dann passiert es automatisch. Und man überlässt es dem Schicksal, weil das, wo Menschen zusammen sind, wo Menschen ja lernen müssen, miteinander sein zu können, da passiert ja soziales Lernen automatisch. Aber ist das wirklich so?
Ja, eben, so ist. Also erstens einmal, natürlich passiert es automatisch, aber dann passiert halt auch das, was wir nicht wollen.
Aha. Ja, was meinst du damit?
Naja, das Grausame, das Darwinistische, sage ich einmal, der Starke frisst den Schwachen. Ja, die Frage ist, wie wichtig ist uns noch immer das humanistische Denken? Ja, dass eben der Starke nicht den Schwachen frisst, sondern dass der Starke auch sieht, wie es dem Schwachen geht, warum der genauso ist, wie er ist. Mhm. Jeder hat seinen Grund, dass er genauso ist, wie er ist.
Also den Grundwert der Würde jedes Einzelnen.
Genau. Und ich glaube, das geht halt nicht so ohne weiteres und das läuft auch nicht von selbst, sondern ich glaube, das braucht schon das Vorbild, die Vorbildwirkung der Lehrenden. Da fangen sie schon mal an. Weil wenn Lehrende einen, was sie ja leider manche auch haben, einen etwas verächtlichen Unterton schon haben, wenn sie jemanden anreden, ja, da kenne ich ganz viele Beispiele.
Im Selbstschutz als Autorität.
Im Selbstschutz oder auch, mein Gott, was lernt denn tatsächlich eine Lehrerin und ein Lehrer über guten Umgang mit Menschen? Ja, das muss, so wie viele andere auch, habe ich mir das gekauft, sozusagen, unter Anführungszeichen, in vielen Ausbildungen, die ich zusätzlich gemacht habe zum Thema, wie geht man mit Menschen um? Wie geht man mit Schlimmen um? Wie geht man mit denen um, die einem innerlich zuwider sind? Das ist ja dann auch der eigene Rucksack, der da mitspielt, weil dir sind vielleicht andere Kinder sympathisch als mir. Darum ist es ja gut, wenn man mehrere Lehrer hat, ja, weil sonst kann es schon ein Schicksal werden. Das habe ich auch erlebt, dass jemand eine Volksschullehrerin hat, von der...
Wo es einfach nicht passt.
Ja, wo die Beziehung nicht passt. Und da bist du dann schon sehr schnell sehr ausgeliefert, gell? Und das macht dann auch was mit dir.
Und das ist auch sehr entscheidend. Das hat große Wirkung.
Unter Umständen fürs ganze Leben, ja.
Ja, absolut.
Es haben ja auch diese Befindlichkeitsstudien, die die Salzburger Uni gemacht haben in der Erziehungswissenschaft, die zeigen ja auch auf, dass noch 50-Jährige Behauptungen aufstellen, die ihnen eine Lehrerin einmal an den Kopf geworfen hat. Ja? Also als Musikerin ist das nur ein kleines Beispiel, wenn du in der Volksschule nicht mitsingen solltest, weil du falsch singst, dann glaubst du ein Leben lang, du kannst nicht singen oft. Ja? Da braucht es schon viel Überredungskunst, dass du wieder mal wo dich vorne hinstellst. Ja?
Aber wenn wir über den Anspruch von sozialen Lernen und sozialer Kompetenz in der Schule reden, dann hört man heute natürlich von Seiten der Lehrerschaft, dass sie alleingelassen sind, dass ihnen alles aufgehalst wird, also dass soziales Lernen, was eigentlich in der Familie passiert, dort nicht passiert. Es kommen lauter IndividualistInnen in die Schule. Der Egoismus ist die zentrale Rolle, weil du hast vorher gesagt, darwinistisch, man muss sich durchsetzen können. Und das ist einfach eine ganz wichtige Charaktereigenschaft. Aber wir haben natürlich so viele soziale Probleme, die jetzt in der Schule sind. Also von Verhaltensauffälligkeit, eben den Störern, aber dann natürlich auch viele andere soziale, auch psychosoziale Probleme, die ein ganz aufgeheiztes, schwieriges Klima schaffen, weil natürlich die Kinder ihre Probleme der Familien und vielleicht auch manchmal existenzbedrohende soziale Situationen mitbringen.
Ja, das ist natürlich schon ein ziemlich starkes Stück, wo ich sagen muss, man kann gar nicht genug gebildet sein, ausgebildet auf verschiedensten Ebenen, um Lehrerin zu sein und Lehrer sein zu können. Gell? Also es ist schon eine sehr herausfordernde Situation in vielen Schulen, auch in den privaten. Ja? Also es ist einfach die Heterogenität in den Klassen natürlich noch mehr gewachsen. Und das ist natürlich schwierig. Ja? Aber die Frage ist halt, die sich jede Lehrerin und jeder Lehrer immer wieder aufs Neue stellen muss, wo es gar nicht genug Lehrergruppen geben kann, die sich in den Schulen zusammentun. Wie gehen wir die Sache an? Mhm. Mit Predigen, das ist ja der Jammer, ja, dass das Predigen nichts mehr nützt. Ja, weil früher hat halt die Lehrerin sich hingestellt und gesagt, so, und jetzt sage ich euch mal was.
Du sollst.
Und wehe, und ihr kriegt sonst die Fünfer oder ihr müsst oder dieses bedankt euch alle bei Maxi, dass ihr heute nicht hinausgehen dürft in der Pause oder
kollektives Bestrafen.
Das Kollektive oder die ganze Schwarzpädagogik mit Drohen und Loben und Fleißbildchen, ja, auch das geht nicht mehr. Ja? Ich meine, es hat nur ein bisschen funktioniert, da war ich ein wenig entsetzt, unabhängig von meiner Einstellung zum Impfen, ja, das muss ich schon sagen, unabhängig. Aber es haben in den, ich weiß es jetzt nur von Wiener Volksschulklassen, weiß ich nicht, wie weit das Verbreitung fand, es haben die Geimpften ein kleines Pickerl gekriegt, ein großes goldenes Pickerl bekommen und die Ungeimpften nur ein kleines. Weil meine Enkeltochter zum Beispiel immer gesagt hat, jetzt will ich mich endlich impfen lassen, weil ich möchte auch so ein großes goldenes Pickerl. Aber das fördert natürlich nicht die Selbst- und Sozialkompetenz, wenn Lehrerinnen und Lehrer mit dieser schwarzen Pädagogik arbeiten. Ja.
Das aber ist was eine, dann, Benedikt? Eine Bewertung. Ja.
Ja.
Ich meine, schau, gehen wir mal von den Idealzuständen aus. Du hast einen jungen, engagierten Pädagogen.
Ja.
Die große Herausforderung ist ja zuerst einmal die Disziplin. Also die Ordnung. Damit du überhaupt unterrichten kannst, brauchst du ja Ordnung.
Arbeitsklima. Nennen wir es Arbeitsklima, okay. Benedikt.
Es ist ja Schule von Haus aus einmal etwas Unruhiges. Weil wenn du 20, 30 junge Menschen in der Klasse sitzen hast, dann ist einmal einfach Unruhe. Das sind unterschiedliche Bedürfnisse.
Ja.
Und die Idealvorstellung, früher zumindest von LehrerInnen, war, wenn du in die Klasse kommst, stehen alle auf und alles ist mucksmäuschenstill.
Ja, aber Benedikt, das
aber
gibt's
das ist halt
immer.
Die Illusion, genau. Und dann erwarten wir noch, wo Lehrkräfte ja mehr und mehr Dompteure sind, dass sie dann noch soziale Kompetenzen vermitteln sollen.
Ja, das ist ja natürlich die Tragödie, die ich gut verstehe, aber die in die Irre führt. Sozusagen, wie verschaffe ich mir Disziplin? Was muss da müsste ich ja sozusagen in einen Kurs gehen, dass ich das kann, dass ich Menschen zur Raison bringe oder so. Ja, also das ist für mich der falsche Ansatz, wirklich, weil da kommen ja nur mehr ganz wenige in Frage, die Lehrerinnen und Lehrer werden können. Ne? Das ist noch einmal ein Seitenthema. Aber ich denke mir, die Frage muss sein, wie kann ein Unterricht sein, dass Kinder sich hineinziehen lassen in das Unterrichtsgeschehen und nicht Bleistiftspitzen gehen müssen, die anderen bei den Haaren ziehen müssen, eine andere Aufgabe machen müssen, herumschreien etc. Das braucht man eh nicht ausführen, das kann sich eh jeder gut vorstellen. Also wie kann man das angehen? Und das, glaube ich, braucht sehr viel Aufmerksamkeit, dass man sich Methoden überlegt als Lehrerin oder dass man sich verabschiedet von der Herausforderung, es müssen 30 Leute still sein und mir an den Lippen hängen. Natürlich wird das. Es wird immer wieder mal gelingen, in einem guten Klima wird es auch sein, immer wieder sein, dass alle einem spannenden Vortrag zuhören.
Ja, aber...
Aber da muss erst
ja
einmal das Klima passen.
Ich habe es ja bewusst so gesagt, weil das die Idealvorstellung ist,
ja?
weil ich einfach davon ausgehe, wenn mein Klientel interessiert ist, dann ist Aufmerksamkeit mit Stille verbunden. Damit ich bin bereit, das jetzt in Empfang zu nehmen, was du mir servierst.
Ja.
Aber eben, das ist halt nicht die Realität.
Nein, und es ist auch schwierig. Ja? Also so ist fast schon ein intimes Plaudern, wenn es mir natürlich auch passiert, dass ich mich nicht mehr hinausgesehen habe und dann zu meinen Schülerinnen gesagt habe, wie kann das jetzt sein, dass ihr mir alle zuhört? Muss ich mich auf den Tisch stellen und womöglich auch nackert vor euch tanzen, damit ihr mich alle seht und anschaut? Ja, sie haben sich Gott sei Dank überreden lassen und das nicht in die Matura-Zeitung hineingeschrieben, diesen Spruch von mir. Aber es zeigt auch die Not. Ja, was muss ich als Lehrerin alles aufführen, damit jetzt wirklich einmal alle still sind? Und ich bin zur Erkenntnis gekommen, dass man einfach die Methoden ändern muss.
Aber weißt du, das ist leicht gesagt. Also ich denke an meine ersten Erfahrungen als Lehrer zurück. Und da war für mich natürlich die Leidenschaft, und ich habe das gern gemacht, und ich bin gern in die Schule, in die Klasse gegangen und das Miteinander. Es war mir schon auch wichtig, ein cooler Lehrer zu sein.
Ja, das denke ich mir.
Und auch nahe an den SchülerInnen, also von meiner Ausrichtung, vom Interesse her. Und das hat mich cool gemacht, aber das war ein großes Risiko, damals als Junglehrer, dann eben die Disziplin nicht mehr in den Griff zu bekommen. Weil mit diesem Entgegenkommen können natürlich junge Menschen dann auch schwer umgehen, vor allem nicht in der Gruppe. Und das hat dann sehr schnell auch eine Eigendynamik Also wenn ich da dran denke, wenn ich dann in der vierten Klasse gegangen bin, dann war dann schon auch es wichtig, mich da durchzusetzen. Und das ist unter Umständen schwierig geworden.
Ja klar, das kenne ich genauso, Benedikt. Ich kenne das genauso, weil ich komme auch aus dieser Richtung, dass ich immer eine liebe Lehrerin war und eine, die
verständnisvoll,
die Verständnis hatte und wo dann auch eine Schülerin zu mir sagen konnte, wow, heute haben Sie sich aber wieder fesch gemacht, Frau Professor.
Weißt das du? Hat zu mir niemand gesagt.
Naja, eine hat das zu mir.
Ich im Spaß, ja.
Ich sage es als Beispiel. Und ich habe schon einen schwierigen Entwicklungsprozess gemacht im Zusammenhang mit meiner Gestaltausbildung, dass ich das unter einen Hut bringe, auf der einen Seite das wirkliche Wahrnehmen und Akzeptieren meiner Rolle. Und meine Rolle ist nicht Freundin und meine Rolle ist nicht Kumpel, sondern meine Rolle ist Lehrerin. Ich habe sozusagen eine Autoritätsfunktion. Aber das hat nichts zu tun mit autoritär sein. Darum sage ich, das in Einklang bringen. Da musste ich natürlich dann auf manche Nähe, die ich halt auch als Bedürftige gesucht habe zu den Kindern, halt ein wenig verzichten. Selbst solche Sachen, es war für mich immer selbstverständlich bei einem Ausflug oder bei einer Schullandwoche, dass ich mich mitten unter die Kinder gesetzt habe. Ja, zum Beispiel habe ich das dann nicht mehr getan, weil ich erkannt habe, ich darf nicht so tun, als sei ich eine von ihnen.
Genau, ja.
Ja, ich habe Verständnis für Sie und ich suche das Verständnis. Ich möchte alle verstehen. Ich höre Ihnen zu. Aber ich bin in einer anderen Rolle. Ich setze mich zur Seite.
Das gibt ja auch den SchülerInnen Struktur und Klarheit über die Rollen. Ja.
So ist es. Dann geht es schon einmal leichter. Und dann habe ich natürlich gelernt, auch in meinen Ausbildungen, da in erster Linie gelernt, dass eine Aufgabe dann ernst genommen wird und angenommen wird und durchgeführt wird, wenn Schülerin und Schüler erkennt, dass sie etwas mit ihr oder ihm selber zu tun hat. Das war sozusagen mein erster Schritt in diese disziplinäre Geschichte, also dass das funktioniert. Und es funktioniert einfach so toll. Also das hat mich ja schon... Ich kann mich da, war ich noch eine ganz junge Lehrerin, wie ich da perplex war. Ja, eine Stunde vorher habe ich noch gedacht, ups, wie kriege ich das jetzt wieder hin? Ja, wie kriege ich jetzt, muss ich schreien, muss ich klatschen, muss ich springen, damit ich da wieder die Oberhand gewinne? Ich kenne ja auch diese Situation. Und dann mache ich mit ihnen eine kleine Fantasiereise, es war eine erste Klasse und sie sollten irgendwas schreiben und ich habe sie in den Urwald geführt, die ganze Klasse. Und sie sollen, so ganz ins Ich, ja, sie sollen schauen, was siehst du da für eine Pflanze und siehst du auch ein Tier und siehst du auch was Gefährliches. Einfach so. Und du hast eine Stecknadel fallen gehört. Und das ist bis zu den 18-Jährigen, also auch die 15-Jährigen Wilden, konnte ich natürlich dann auch mit anderen Aufgaben, aber mit Aufgaben, wo sie sich selber individuell auseinandersetzen mussten. Ich wollte dann auch immer etwas Schriftliches haben. Das habe ich bei den Schweizer Didaktikern gelernt. Und das Aufschreiben, und das hat funktioniert. Und so ist mein Unterricht mehr und mehr in ein selbstständiges Arbeiten übergegangen, wo aber der Einzelne für sich auseinandersetzen musste und das auch aufschreiben.
Und das ist halt auch wirklich auf der Basis vom sozialen Lernen. Weil das soziale Lernen hat ja da schon bedingt, dass auch die Rollen klar sind, die Strukturen und die Strukturen geschaffen sind. Das heißt, du als Lehrerin hast deine Rolle, die ist geklärt und die SchülerInnen haben auch ihre Rolle, aber dann wird Sinn erfüllt.
Genau.
Und dann hat es eine Aufgabe Und dann ist deine Ausrichtung, was du tust und wohin du die SchülerInnen führst, auch klar.
Genau.
Und dann gehen sie vielleicht auch mit.
Und es muss eben jetzt, weil das ein sehr wichtiges Standbein ist, wenn man an Sozialkompetenz denkt, ja, was du hereingeworfen hast, die Disziplin, man muss dieses richtige Verständnis von Autorität einfach finden. Ja, weil wir kommen jetzt offenbar beide, oder eh klar, aus derselben Richtung, dass wir einfach lernen mussten, unsere Rolle anzunehmen als...
Auch selber zu finden.
Und selber zu finden, eben mit dieser Autorität, die wir nun mal haben und die wir auch wahrhaben müssen.
Die wir vielleicht so ein Stück auch brauchen.
Und brauchen, ja, sonst geht ja Unterricht nicht. Mhm. Und die andere Seite, die muss man jetzt, bringe ich nur kurz herein, ja, das ist natürlich auch das, der Gegenpol des Autoritären. Das hat über sehr viele Jahrzehnte ja geklappt, dass man sich gefürchtet hat.
Das Autoritäre, das einfach den brodelnden Deckel immer niedergedrückt hat.
Ja, genau. Unter Androhungen und allen möglichen.
Mit allen Methoden, ja.
Und der Stolz, das weiß ich auch, wenn ich sozusagen, wenn ich so offen jetzt zu dir sage, ich kenne das natürlich auch, dass die Schülerinnen und Schüler so laut waren, dass ich nicht mehr momentan nicht wusste, wie kriege ich das jetzt wieder zusammen. Das konnte man nie im Konferenzzimmer sagen, weil natürlich hatte nie auch nur irgendeine Lehrerin oder ein Lehrer irgendein Disziplinproblem.
Natürlich nicht. Ich meine, weißt du, die peinliche Situation, du machst eine Gruppenarbeit in der Klasse und es wird automatisch laut und im schlimmsten Fall kommt eine Kollegin oder ein Kollege oder vielleicht sogar die Schulleitung bei der Tür hinein, weil sie glaubt, oder er glaubt, die SchülerInnen sind ohne Aufsicht.
Genau. Aber das ist schon was typisch Österreichisches und auch wahrscheinlich Deutsches. Aber zum Beispiel diese Vorstellung, dass es die beste Klassenführung ist, wenn man nichts hört, außer der Lehrerinnen und Lehrer, das ist ja eine Vorstellung, die ja vollkommen fremd ist in vielen Ländern, ja, weil Lernen macht ja dann Lernen, weil man steht einmal auf, man muss zu einem Buch, man muss sich mit anderen austauschen, man muss etwas hereinholen, man muss kurz einmal sich zur Tafel gehen und was notieren. Weißt du, das ist lebendiger Unterricht und natürlich macht es einen Wirbel. Aber das ist halt so, ist gut, dass du das eben sagst. Ja, von dem muss man sich einmal verabschieden, dass man stolz ist drauf, wenn man in Ruhe unterrichten kann. Ja. Mhm. Und das passiert ja. Also ich muss ja sagen, wenn ich 15, na bei 15 noch nicht so, wenn ich 16-Jährige neu bekam als neue Klasse, das war oft furchtbar anstrengend für mich, dass die mit mir gesprochen haben. Und ich habe oft gesagt, warum redet ihr nicht mit mir? Die saßen ganz still, haben irgendwas mitgeschrieben, irgendwas, aber sie haben überhaupt keinen Anteil genommen, weil die haben das einfach schon so angenommen. Mit 14, so hat man immer gewusst, 14, vierte Klassen sind die schwierigsten, die lautesten, die am schwersten bändigbaren. Und irgendwann sind sie gebändigt und dann sind sie still, dann interessiert sie nichts mehr, dann tun sie nur mehr noch, wie viele Zeilen, wie viele Wörter.
Oder du hast mit ein paar Ausnahmeerscheinungen, die dann die Aufmüpfigen sind und die entweder als Klassenclown oder vielleicht eben als Rebellen dir dann entgegentreten.
Und die war ich immer sehr froh, weil die haben dann das Geschehen, davon haben wir jetzt noch nicht geredet, das bewusste Arbeiten an der Sozialkompetenz, die haben das dann auch in Gang gebracht. Aber jetzt haben wir mal so dieses Disziplinäre, dass das einen Unterricht braucht, der den Einzelnen irgendwie fesselt. Ja? Also mit Anschaffen geht da heute nichts mehr. Das ist sehr schwer für Lehrende. Und manche finden sich halt ab und sind absolute Gegner der offenen Klassentüre oder der Fenster in den Gang, weil es soll niemand sehen, was sich wirklich abspielt. weil es spielt sich wirklich sehr viel ab, muss man sagen, in den Klassen, was nicht Unterricht ist. Das ist halt so und das ist ja auch traurig, ja.
Aber das ist halt auch dann, du hast es vorher gesagt, schon die Blöße der LehrerInnen, auch das zu zeigen. Und da muss man natürlich auch auffangen und unterstützen, gerade bei jungen Lehrern, weil woher haben sie die Erfahrungen? Da braucht man auch die Erfahrung.
Ja.
Aber Elsbeth, ich habe ja nicht so eine große Schulerfahrung wie du. Bei mir beschränkt sich das auf ein paar wenige Jahre. Aber ich muss dazu sagen, und dafür bin ich unendlich dankbar, ich habe eine unglaublich gute Erfahrung gemacht. Und die war nicht vorher, ich war vorher 3 Jahre im Gymnasium, aber ich bin dann in Salzburg in einer Hauptschule, also war dann Mittelschule, heute ist es Mittelschule, und zwar eine Privatschule von der Evangelischen Kirche, von der Diakonie, Integration und Montessori. Also keine reine Montessori-Schule, aber auch Integration. Und die Diakonie hat damals auf Betreiben eines Pfarrers vom Kindergarten bis zur Volksschule und daneben Hauptschule, heute gibt es sogar eine Oberstufe, eben aus dem Konzept Integration und Montessori einen Schulzweig gebildet. Und ich kam damals in diese kleine Hauptschule mit 4 Klassen, also so ungefähr 100 SchülerInnen, in jeder dieser 4 Klassen an die 3, 4 Integrationskinder, so haben wir die genannt, also entweder mit körperlicher oder geistiger Behinderung. Und das hat mich eigentlich für mein ganzes Leben geprägt, diese Erfahrung. Diese 4 Jahre, die ich dort sein durfte, oder zumindest die ersten 2, die ich ganz an der Schule war, weil es für die SchülerInnen so selbstverständlich war, im sozialen Lernen mit behinderten Kindern miteinander zu sein. Und das eben vom Kindergarten, von der Volksschule und dann da in der Hauptschule. Und dieses positive Miteinander, Lernen an sozialen Kompetenzen, egal welche Art der Behinderung, aber eben auch gerade mit den Einschränkungen und wie sorgsam, egal wer in der Klasse, ob das jetzt ein Aufmüpfiger war oder nicht, wie selbstverständlich das war.
Und warum? Ihr habt, glaube ich, viel miteinander geredet, ihr Lehrerinnen und Lehrer. Oder warum ist das gelungen? Es gelingt ja nicht immer.
Ja, also das versuche ich eben auch selbst zu hinterfragen. Und das sind schon, glaube ich, einige Aspekte, die du vorher auch schon angedeutet hast. Also ich glaube, es ist schon die Struktur und das Selbstverständliche, weil es ist die Identität der Schule, auch davor schon, der Volksschule, aber jetzt bleiben wir bei dieser Schule, bei der Hauptschule, dass das einfach Selbstverständlichkeit des Miteinanders ist. Und das ist selbstverständlich für die LehrerInnen, für die Eltern und auch für die Schule. Das ist Identität, dieses Miteinander, dieses Integrative. Ich meine, wir haben heute so viele Integrationsklassen in Schulen, aber da ist es irgendwie, also ich möchte es nicht abwerten, oft ein bisschen ein Anhängsel. Aber warum ich jetzt das so zum Ideal herausstreiche, weil es natürlich auch von den Ressourcen her so war. Es gab Sonderpädagogen pro Klasse. Also einfach die Selbstverständlichkeit, dass in jeder Klasse eine Sonderpädagogin dabei war, die immer grundsätzlich zuständig war für die Kinder mit Förderbedarf. Aber es wurde dann doch mehr und mehr einfach zu einem Miteinander. Aber was mich bis heute eigentlich total beeindruckt, ist diese Erfahrung, dass soziales Lernen da in idealer Form in der Schule passiert ist. Und ich denke, also vielleicht tue ich das jetzt alles ein bisschen zu beschönigen, aber von meinem persönlichen Erleben, von meinem Gefühl war, dass tatsächlich die Kinder, die in diese Schule gegangen sind, eine soziale Kompetenz gelernt haben.
Ja, also das ist meiner Meinung nach wirklich eine wichtige Schiene. Wenn das so gelingt, das wäre auch der Sinn dieser Integrationsklassen. Und es hängt halt sehr stark auch von den Lehrenden ab. Ja, weil das ist ja, man kann sagen, okay, in der Schule, in der du warst, mit 3, 4 zu integrierenden Kindern, im Vergleich zu dem, was sich in Wien oft abspielt, ja, mit den vielen Kindern aus unterschiedlichen Kulturen und dann auch noch mit Behinderungen, zum Beispiel mit körperlichen Behinderungen und so. Aber auch da geht es, ja, wenn ich da ein aktuelles Beispiel dazustellen darf. Ich habe also eine Enkelin, die in Wien, zum Beispiel im 7. Bezirk, in die Kandelgasse, in ein Gymnasium geht. Das kann man ruhig erwähnen, weil es ein gutes Beispiel ist. Ja. Das merkt man gar nicht mehr. Also da gibt es eine Klassenleiterin, ja, dass man das dann, dass die Kinder das gar nicht so merken, dass sie ja so unterschiedlich sind, dass zum Beispiel als ich Amy gefragt habe, wie viel habt ihr denn eigentlich Kinder in der Klasse, die Deutsch als Muttersprache haben oder die Deutsch nicht als Muttersprache haben, und sagt, Oma, keine, alle haben bei uns eine andere Muttersprache. Mhm. Ja, also da sind 3, die tatsächlich Österreicherinnen, wo auch die Eltern und Großeltern Österreicher sind. Mhm. Und sonst kommen die alle aus irgendwelchen anderen Ländern, haben eine andere Urmuttersprache und ist eine Integrationsklasse, haben den gehörlosen Anton, auf den aber viele Mädchen stehen, weil der so lieb ist. Also das geht so alles zusammen in eins. Aber ich muss dazu sagen, die Kinder haben eine Klassenvorstandsstunde pro Woche, wo die Klassenleiterinnen ausschließlich Übungen macht zum Miteinander. Also Sozialkompetenzübungen gibt es ja, ganz viele Bücher und rein nur methodische Bücher, wie man das anregen kann, dass jeder wichtig ist. Ja? Ich bin wichtig und du bist wichtig und ich gehöre hierher und du gehörst hierher. Wie gehen wir miteinander um, dass es dir gut geht und mir gut geht? Das ist so.
Aber dass auch Konflikte erkannt werden, angesprochen und thematisiert werden.
Dass man sie dir auch sagen traut, ohne das Petzen. Ja, wenn zum Beispiel ich als Klassenleiterin habe ich auch diese Dinge gemacht, und wenn ich in die Klasse kam und dann sind sie über mich hergefallen, bitte die Physiklehrerin, ja, was die wieder mit uns gemacht haben, schaut auf die Tafel, ist das gerecht? Und so, die Kinder regen sich ja gleich sehr auf. Ich habe nie gesagt, mein Gott, na, um Gott, was hat sie noch gesagt und was tut sie denn da und wie geht's euch da und was habt ihr da gemacht? Sondern ich habe immer gesagt, ich merke, ihr seid sehr aufgebracht. Geht es um Gerechtigkeit? Oder, ja, sagen wir, es geht um Gerechtigkeit. Und dann halt, okay, wir nehmen uns jetzt ein bisschen Zeit. Was kann man jetzt tun als Gruppe, wenn man das Gefühl hat, mit mir oder mit uns geschieht etwas, das nicht gerecht ist? Was kann man da machen? Weil ich gehe für euch nicht zu der Lehrerin und sage, weil ich kenne nur die eine Seite, kenne nur euch. Ja? Also immer den Fokus richten drauf, bei allem, was passiert. Was kann man tun, dass es allen gerecht wird? Weil das wird so wie ein Gesetz. Ja? So wie wir gesagt haben, Darwin, Starker frisst Schwache, ja, so ist halt dann das Gesetz hier, das automatisch gilt. Alle, die hier sind, sollen irgendwie sich gut fühlen in dieser Klasse. Und wenn eine die ganze Zeit weinen muss, dann ist das eine Aufforderung, dass wir uns damit beschäftigen, was können wir tun, dass auch sie zu uns sich gehörig fühlt, oder muss man, je nachdem, nicht, weil sie weint, weil der Hamster gestorben ist, ist das was anderes. Aber wenn sie halt unglücklich ist in der Klasse, dann muss man da irgendwie was tun, ja?
Aber weißt, das ist natürlich, das klingt alles wunderbar und ideal.
Naja,
und
ist schwierig
und
für
viele
die
LehrerInnen würden dir sagen, ja, das ist nicht unsere Realität. Und weil Konflikte, kleine, große oder immer größer werdende, gar nicht gelöst werden können, die brodeln so vor sich hin, aber wir haben natürlich keine. Haben wir denn dann eine Konfliktlösungskultur? Haben wir auch da die soziale Kompetenz, dass Konflikte aufgegriffen, thematisiert werden? Das ist schön, wenn es eine Klassenvorstandsstunde gibt, aber wo ist das dann Realität? Wo ist die Zeit dafür?
Na eben. Ich meine, wenn man jetzt redet von Konflikten, die ja manchmal so groß sind, dass sie unbewältigbar erscheinen.
Oder so verflochten sind.
Ja, aber dann weiß man als gebildete Lehrerin und als Lehrer möglicherweise durch Kurse oder so, dass etwas über Konfliktlösungsstrategien. Und man weiß, dass es eben diese 8 Eskalationsstufen gibt. Und bis zur Stufe 5, sagen wir mal, kann man wirklich gut was machen noch. Mhm. Ja? Mhm. Natürlich ist die letzte Eskalationsstufe, da gibt es keine Lösung mehr, da gibt es nur mehr noch als Lösung als Auseinandergehen. Ja, zum Beispiel ein Kind in eine andere Klasse zu tun oder zum Beispiel Mobbing ist ja ein permanentes Thema, das überall debattiert wird. Wenn es natürlich so weit eskaliert, das ist auch wie bei jeder Erkrankung, ja, wenn es so weit kommt, dass nichts mehr zu machen ist, dann ist das die letzte Stufe. Aber die Frage ist, wie gebildet sind im Konfliktmanagement Pädagoginnen und Pädagogen, dass sie zumindest bei den ersten 5 Stufen, dass sie das erkennen und da kann man noch was machen. Mhm. Ja?
Ja, aber da hat sich schon was geändert. Im Ideal, Idealdenken ist man davon ausgegangen, die Kinder kommen quasi wie eine Tabula rasa in die Schule. Ja? Die sind wohlbehütet und frei und lieb und total aufmerksam und so weiter und wollen einfach lernen. Und dann kannst du auch soziale Kompetenz lernen. Yeah. Aber eben, wann war das so? Es ist konfliktbehaftet. Es dauert nicht lange und es entstehen Konflikte. Und viele Lehrkräfte würden vielleicht sagen, das, was wir im Zusammenhang mit sozialen Problemen oder eben sozialer Kompetenz tun, ist mehr oder weniger teilweise die Feuerwehr zu spielen und manchmal auch die Rettung.
Ja, und so gut es geht, den Deckel drauf zu halten, ja, in der eigenen Stunde. Naja, natürlich, ich will dieses Thema nicht beschönigen, ja, weil was tust du mit einem Kind, das mit einem Kriegstrauma nach Österreich kommt und natürlich ein Messer mit hat in der Schule, weil es mit dem aufgewachsen ist. Jeder hatte ein Messer in Tschetschenien im Krieg, um irgendwie da durchzukommen. Ja? Also natürlich ist es ganz schwierig, weil du dann mit unserem Wertesystem des Humanismus und des Aufeinanderzugehens und von sich selbst zu sprechen, statt andere zu beschuldigen, also so unsere Kommunikationsregeln, weil du da halt dann nicht durchkommst. Ja? Mhm. Also ich will nichts beschönigen. Das sind natürlich schwierige Dinge, mit denen Lehrerinnen und Lehrer da zu tun haben. Ja? Und ich wäre ein Wunderwuzi, würde ich da eine Lösung anbieten. Aber
das nimmt man oft einfach als Entschuldigung. Ja. Weil man sagt, es ist schon so explosiv. Also eben, wenn du jetzt ein Beispiel mit einem Messer bringst, ja, ist es natürlich auch schon die höchste Eskalationsstufe, weil es ist ein Regelbruch und das ist gegen alle Vorgaben. Und da ist es schon eskaliert. Aber ich glaube, es wird oft Es wird natürlich von außen hin total schlecht geredet, ja, weil man natürlich Schule unterstellt, ihr seid nicht in der Lage, damit zurechtzukommen. Es wäre eure Aufgabe, da die Konflikte zu lösen und zu deeskalieren, und ihr schafft es gar nicht. Und umgekehrt aus der Schule ist natürlich auch der Blick, ja, ihr habt's, erkennt die Realität nicht, mit welcher Problematik wir eigentlich da konfrontiert sind.
Ja, also ich würde, es würde mich interessieren, eine Umfrage zu machen, wie viele Lehrerinnen und Lehrer so von dem Bild ausgehen, Schülerinnen und Schüler wollen in Wahrheit nichts lernen, sie wollen eine Gaudi haben, viele sind auch überzeugt, sie wollen mir was antun.
Okay.
Ja.
So viele Feindbilder auf einmal?
Ja, ich glaube, dass es nur wenige Lehrerinnen und Lehrer gibt, oder eine wenige halt, was weiß ich, 20%, die tatsächlich Schülerinnen auch wirklich alles Gute zutrauen, die ihnen Interesse zutrauen, die ihnen zutrauen, auch wenn sie kriegsgeschädigt sind oder aggressiv sind, dass sie sich nicht trotzdem für ein Thema interessieren können. Aber es muss uns halt einfallen. Ja, es müssen uns die Ideen einfallen. Ich meine, was fördert, oder sagen wir so, wie kann einen verhaltensauffälligen jungen Menschen ein Unterricht irgendwie auch faszinieren? Mhm. Ja, wie kann man den stillhalten, wenn der im Fahrt ist? Wie kann man einen, der sich immer bewegen will, irgendwie zum Arbeiten kriegen oder so, wenn es Fahrt ist? Das heißt, ich komme mir da schon wie gebetsmühlenartig vor, man müsste es einfach einmal ausprobieren, mit der Haltung, ich will dich verstehen, in die Klasse zu gehen. Und jetzt rede ich nicht von der Peer Group, jetzt rede ich von Lehrerin zu Schülerin und so. Und ich, wenn ich halt merke, die sind so aggressiv, dann muss ich mal alles hinten anstehen lassen, meinen Stoff, egal in welchem Fach. Und da muss ich mal sagen, befassen wir jetzt uns einmal damit, was alles macht mich in der Schule hier wütend? Mhm. Tragen wir das zusammen? Mhm. Clustern wir das? Das heißt, wir haben in der Klasse jetzt 3 am Ende dann, ja, jeder hat seins aufgeschrieben und wir haben es zusammengetragen und wir merken, aha, wir haben einen Cluster, es ist so fad. Wir haben einen Cluster, ich fühle mich abgewertet. Also, ich sage das jetzt so als Beispiel, ich weiß mhm. ja nicht, was die Kinder antworten. Das wäre so für mich auch ein Grundpfeiler in der Erziehung oder in der Förderung von Sozialkompetenz, dass man Dinge, die da sind, dass die auch ans Licht dürfen. Mhm. Sonst bleiben sie unterschwellig, sonst wird das nicht aufgearbeitet.
Und sie werden auch immer größer.
Ja, und es ist halt einmal so, wenn sich 5 aufführen in der Klasse, dann kann ich die nicht stillhalten. Wie soll ich denn das jetzt? Ich kann noch 10 Begleitern schreien. Und dann muss man fesseln oder was muss man tun?
Aber schau, das eben der Ansatz stillhalten, ja?
Ja, furchtbar.
Mundtot machen.
Ja.
Und das greift ja nicht die Störung auf. Also,
eben.
Also pädagogische Grundleitlinie. Störungen haben Vorrang.
Ruth Kohn, 101 ist
ganz
das Wort.
Ganz richtig. Ja. Störungen haben Vorrang.
Ja.
Also eben nicht unter den Teppich kehren, sondern dort, wo es eben anscheinend Fahrt ist, oder dort, ja. wo es andere Gründe hat, vielleicht weil eine Schülerin auch ganz still wird, weil sie so erschlagen ist von ihren Problemen, dass sie untergeht. Und das sind ja auch, es gehört ja auch zur Sozialkompetenz, nicht nur die Lauten zu sehen, sondern auch die Leisen. Ja. Also ich denke gerade an Schilderungen, wo Schülerinnen zum Beispiel ritzen oder wo ein ja. Problem mit Bulimie besteht.
Ja.
Ganz heikle, individuelle, subjektive Belastungen, die ja in dem Kollektiv einer Klasse ganz schwer aufzufangen sind.
Ja, ich meine, das haben wir schon einmal diskutiert. Zum Beispiel Bulimie gehört zu den Bereichen, wo dann das Know-how der Lehrerin ein Ende findet. Ja. Ja? Also das ist ganz klar, ja. Da gehört eine Profi-Psychologin her. Aber sozusagen, es geht eben um den Weg dorthin. Die Lehrerin muss sehen,
die Aufmerksamkeit.
Wie ihre Gruppe ausschaut. Und nicht nur der Klassenvorstand, sondern auch die Geschichte, Mathematik und so weiter Lehrerin. Ja, weil das kann ja nicht sein, dass ich dahin unterrichte. Und es gehört zu einem Unterricht in Wahrheit essentiell dazu, dass ich auch schaue, im Unterschied zur Universität, ja, muss ich in der Schule auch dafür sorgen, dass das ankommt, was ich mache. Das heißt, ich muss immer schauen, was macht das jetzt, wenn ich das erzähle, wie komme ich, welchen Lernbeweis, so heißt es in der neuen Mittelschule, welchen Lernbeweis kann ich haben, dass ich weiß, dass die das auch dann gehört haben, was die mit dem was anfangen können.
Elsbeth, wie gehört soziale Kompetenz, soziales Lernen eigentlich zu unserer Schulpolitik, zu unserem, ja, zum Profil der Schule? Ist das bildungspolitisch dieses Bewusstsein, diese Klarheit, dass soziales Lernen in der Schule passiert, grundsätzlich auch vorgesehen, oder ist das einfach nur so ein Beiwagerl?
Naja, also das ist eine schwierige Frage. Ich habe jetzt gerade nachgedacht, weil du bildungspolitisch gesagt hast, da fällt mir ein, man hat den Peer Group, wie haben wir das genannt, Lerncoach, einen akademischen Lehrgang geschaffen an den pädagogischen Hochschulen von Seiten des Ministeriums. Also man tut schon immer wieder was, man hat. Ich war dabei, das Zentrum zu gründen, Österreichisches Zentrum für Persönlichkeitsbildung und soziales Lernen. Durfte da auch einen österreichweiten Akademielehrgang leiten, wo Lehrerinnen und Lehrer ausgebildet wurden zum Weitergeben von Selbst- und Sozialkompetenz an Schulen. Das heißt, es ist bildungspolitisch immer wieder schon ein Thema, weil man es ja erkennt. Es bleibt trotzdem ein bisschen Beiwagerl, kommt mir vor, weil ich muss da wirklich nachdenken und mir die Bausteine zusammensuchen. Aber ich höre eigentlich mehr die Geschichten von Lehrerinnen, die Angst haben, weil wieder eine niedergeschlagen wurde, Messer, wie wir zuerst gesagt haben. Es ist medienpräsenter, oder?
Ja, es sind die Eskalationen. Ja. Also ich meine, meine Fragestellung wäre auch die, ob in Schulen, inwieweit es auch im Lehrerkollegium Hilfestellung gibt, auch in der Weiterentwicklung, wie gehe ich mit diesen Konflikten um? Denn wenn wir die dramatischen Meldungen haben, ist es klar, wenn es eskaliert, dann gibt es eine Konferenz, da wird besprochen und diskutiert, wie gehen wir damit um? Wie gibt es im schlimmsten Verweis vielleicht sogar tatsächlich einen Verweis? Aber was tun wir in der Schule, um soziales Lernen, um mit der Situation, wie dramatisch sie auch immer ist, gemeinsam umzugehen und vielleicht auch gemeinsam Antworten zu finden als Kollegium, als Schule, eigentlich vielleicht auch als Identität der Schule. Ja. Wie gehen wir mit diesen Herausforderungen der Zeit um? Und ich weiß es nicht, aber es ist oft schön, wenn man in eine Schule kommt und sie haben ein tolles Schulprofil und sind international und Erasmus und alles. Aber mir ist eigentlich noch keine Schule untergekommen, wo auf den Fahnen die Sozialkompetenz steht.
Ja, leider. Natürlich gibt es immer wieder Schulen, ich kenne schon Schulen, ja. Und auch in den Schulen, die ich begleitet habe als Schulentwicklungsberaterin, war es ihnen immer auch wichtig, den Lehrerinnen und Lehrern. Aber natürlich wollten sie mehr, dass das von außen gemacht wird. Ja, es gibt eben zum Beispiel in den berufsbildenden Schulen gibt es eine Stunde die heißt Kommunikation und Präsentation. Da sollte natürlich auch das Training von Sozialkompetenz drinnen sein. Mhm. Kannst dir schon vorstellen, geht es auch mehr dann um anderes. Ja? Mhm. Kommunikation ein bisschen im Hintergrund, die Präsentation mehr im Vordergrund. Dann manche Schulen haben, vor allem neue Mittelschulen, eine Co-Co-Co-Stunde eingeführt. Kommunikation, Konflikt und Kooperation.
Mhm. Guter Ansatz.
Ja, es gibt coole Schulen, COOL, kooperatives offenes Lernen, in den Berufsbildenden vor allem, wo dann, das heißt dann, die machen Pläne, wo die Arbeitsaufträge die Möglichkeit bieten, dass man Sozialkompetenz erwerben kann durch Zusammenarbeiten. Es gehört ja auch dazu. Ja, wie kann ich zusammenarbeiten mit anderen?
Also es gibt diese Ansätze.
Die gibt es, aber sie sind halt sehr mager. Ich finde, sie sind wirklich mager. Und was also auch die Uni Salzburg, Franz Hoffmann, der das Literatur-Preview gemacht hat für das Zentrum, wo eindeutig herausgekommen ist, das Einzige, was tatsächlich die Sozialkompetenz fördert, ist, wenn sie in jeder Unterrichtsstunde passiert. Mhm. Ja? Mhm. Das heißt, die lernen jetzt in der Co-Co-Co-Stunde, lernen sie jetzt, wie man miteinander spricht, und dann gehen sie in irgendeinen, was weiß ich, Geografieunterricht, und die Lehrerin dort hält sich an gar keine Kommunikationsregel. Dann ist es wieder für die Fisch.
Ja.
Ich habe meinen Schülerinnen, wo ich Klassenvorstand war, eben zum Beispiel mit denen auch besprochen, wie sie, in dem Fall war es zur Physiklehrerin, gehen könnten, wie sie das machen könnten, weil das Herumschreien nichts hilft. Wie man also das in guter Weise, eine Kritik anbringen kann, sodass der andere bestehen bleiben kann, ja, dass man nicht nur die niederen Instinkte befriedigt und den irgendwie beschuldigt, sondern wie man das halt macht, geübt, gelernt, in Rollenspiel geübt. Und dann gingen sie in diese Physikstunde. Und die Lehrerin hat dann gesagt, 5 Minuten könnt ihr haben. Ja, sie haben vorgebracht, wir möchten bitte mit ihnen über die, was weiß ich, glaube, über das Prüfen sprechen. Mhm. 5 Minuten könnt ihr haben. Und dann haben die gesagt, bei der Frau Professor Cosme haben wir aber gelernt, Störung hat Vorrang. Weil du das zuerst gesagt hast. Dann war sie natürlich da böse, und gut, dann 10 Minuten. Aber natürlich ist das mir auf den Kopf gefallen. Ja, weil die Lehrerinnen dann gesagt hat, was machst du mit unseren Schülerinnen?
Ja? Du verhinderst meinen Unterricht.
Wir müssen unterrichten. Mhm. Und ich weiß aber, also ich glaube es nicht nur, sondern ich weiß es, dass jede Zeit, die ich verwende, um in der Klasse etwas beizutragen zum guten Unterrichtsklima und zum guten Klima, Klassenklima, dass jede Zeit, die ich dafür verwende, unbedingt hereinkommt zugunsten des Stoffes. Weil wie willst du denn, dass sich deine Schülerinnen wirklich interessieren und beschäftigen mit, sagen wir irgendwas, sagen wir mit der Europäischen Union?
Wenn sie ganz andere Probleme haben.
Wenn sie das Problem haben, dass immer der Maxi so blöd schaut und der Levin ihnen womöglich was tut nach dem Unterricht und. Dann ist deine Unterrichtsvermittlung den Bach hinuntergegangen, weil sie eh nichts profitiert haben.
Aber da kommen wir wieder, eben Ruth Kohn, Störungen haben Vorrang.
Ja, und so hast du eine halbe Stunde, wenn du es kannst, ja, weil du genug Ausbildung hast, kannst du in einer halben Stunde möglicherweise, ich rede jetzt nicht von den Eskalationen und gravierenden Sachen, aber kannst du die Klasse so hinbringen, das ist unser Ziel, so haben wir das auch ausgemacht, unser Ziel ist, dass wir miteinander arbeiten können, ohne dass wir innerlich grollen und verzweifelt sind. Ja? Bringst du das in einer halben Stunde zusammen und dann hast du vielleicht, wenn 50 Minuten Unterricht sind, hast du nur noch 20 Minuten Zeit für Unterricht, für Stoff. Mhm. Ja? Aber in diesen 20 Minuten geht's dann.
Und es baut natürlich auch auf dem Gemeinsamen auf, weil wenn es dann eben nicht nur punktuell, sondern wirklich generell einfach klar ist, dass wir mit Konflikten und der soziale Aspekt ein wichtiger Teil ist, damit wir dadurch auch das Klima schaffen, das uns
Ja.
Lernen ermöglicht, dann fügt sich ja das ineinander und da musst du nicht jedes Mal bei Null anfangen.
Ja. Und es wird dann nämlich erlebt. Und das ist das Wichtige. Und das ist so wichtig, warum es kommt auch immer wieder in den Studien heraus, warum jede Lehrerin und jeder Lehrer das leben muss, selber, damit die Schülerinnen und Schüler das erfahren können. Weil kannst du dich noch an die an eine Sendung erinnern. Ich glaube, das ist damals Zickzack in Ö3, wo sie immer junge Schülerinnen eingeladen haben zu Diskussionen. Weißt du das noch? Und da ist eine Kollegin von mir mit Schülerinnen hingefahren, eben zum Thema unserer Migrantinnen und Migranten. Und es war eine tolle Sendung, weil die Kollegin hat ihnen auch vorher einiges erzählt und Beispiel gebracht. Sie ist eine super Kollegin, ja, hat mit ihnen das alles gesagt und erklärt, wo sie ist ein Flüchtling, wo sie ist Asylant, was man halt so, und Gastarbeiter, was man halt so wissen sollte. Tolle Sendung gemacht. Und dann, 3 Wochen später, kam es im Unterricht zu einer, Deutschunterricht, zu irgendeiner Debatte über einen Ausländer, sage ich mal so. Und dann sind die hergefallen und die sollen heimgehen und unsere Steuergelder und was die machen. Und als hätte es nie diese Sendung gegeben, diese vom Humanismus getragene, sozusagen noch sozial erwünschtes Reden. Ja?
Und präsentiert
Und
das.
auf Arme haben sie sich dann ausgelassen. Das erzähle ich deswegen. Erstens, die Lehrerin war verzweifelt, ja, die hat geweint, weil sie gesagt hat, wozu ist, was ist mein Unterricht wert? Ja? Und ich sage dazu, die Schüler müssen es erleben. Sie müssen es wirklich erleben. Sonst bleibt es irgendwo im Hirn, was ist hier sozial erwünscht, was darf man hier
Ein
sagen und was darf man
Grundprinzip.
nicht sagen. Und wenn Sie bei der Schule hinausgehen, sind Sie gleich, ich sage jetzt einmal Anführungszeichen, faschistoid. Nennen wir es einmal so, Alltagsfaschismus. Das klammern sie dann nur während der Schulzeit bei dieser Lehrerin aus, weil da darf man das nicht sagen. Und darum glaube ich, darum halte ich das Thema Vermittlung von Sozialkompetenz so für derartig wichtig, weil nur wenn man es erlebt, wie ein Zusammenleben funktionieren kann, wenn man nur auf bestimmte Dinge aufpasst, wenn man dem anderen, wenn man spürt, dass das einen Grund hat, dass der so ist, wie er ist. Kann ich da nur Beispiel erzählen? Ist schon
Nein,
spät.
wir müssen auf die Zeit schauen.
Aha.
Wir reden weiter. Aber eben, dann ist eine Grundhaltung des sozialen Lernens und der sozialen Kompetenz gegeben. Und wir reden da weiter. Bis hierhin,
Ja, bis hierhin.
Elsbeth.
Es ist ein sehr unerschöpfliches Thema. Und was wir noch ausgelassen haben, ist zum Beispiel der ganze Bereich der Selbstkompetenz. Denn ich kann nur dann sozialkompetent sein, wenn ich mich selber kenne und wenn ich auch meine eigene Würde spüre und leben kann. Aber das machen wir dann beim nächsten Mal.
Genau, ich danke dir, Elsbeth.
Ich danke dir, Benedikt. Ciao.